Gottesdienst vom 3.9.2017. Diesmal mit Herr Prädikant König.
Die Schraube, die man nur in eine Richtung dreht, das ist schon fatal. Kreislauf nicht irgendwie durchbrochen werden kann. Und es ist auch schwierig, wirklich. Wir merken das ja selbst, unser Herz sehnt sich zwar nach Frieden, aber jetzt den Frieden zu schaffen, herbeizuführen, das ist so unsagbar schwer. Und da sollen wir eben auch uns an Gott wenden, dass er uns hilft. Die Bibel spricht ja davon, dass Jesus unser Friede ist. Und bereits im Buch des Jesaja wird prophetisch Jesus als Friedefürst bezeichnet. Also, dann ist es das Beste doch, wenn wir um Frieden bitten, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir Frieden haben mit unserem Nächsten. Und das wollen wir auch jetzt mit unserem ersten Lied tun. Schenkt uns Frieden jeden Tag.
Von diesem sündigen Wesen nicht erlöst. Darum nehmen wir Zuflucht bei der grundlos tiefen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi Willen und sprechen: Gott sei uns Sünder gnädig.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich unser erbarmt, hat seinen einzig geborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen und hat allen denen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen.
Amen. Amen.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem soll ich mir grauen?
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich.
Du bist meine Hilfe, verlass mich.
sehen werde, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen.
Heil des Herrn, sei getrost und unversagt und Heil des Herrn.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Du Gott der Liebe, wir danken dir für unsere Erlösung durch Jesus Christus. Mache uns auch zum Werkzeug deines Friedens und hilf uns, dir getreulich nachzufolgen, damit die Welt erkennt, dass wir deine Kinder sind. Dir, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Als Lesung hören wir einen Abschnitt heute aus dem Buch Jesaja, aus dem 29. Kapitel. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit die Bestürmung und doch Bewahrung Jerusalems durch den allmächtigen Gott. Verzeihung, ich bin etwas verrutscht, es gibt eine andere Überschrift. Die Verwandlung des Volkes durch den lebendigen Gott. Ab Vers 17 im Kapitel 29. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird sich der Libanon in ein Fruchtland verwandeln. Und dieses Fruchtland wird zum Waldgebiet zugerechnet. Dann werden sogar die Tauben die Worte der Schrift verstehen. Und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraussehen können. Die Unterdrückten werden Freude am Herrn erleben. Die Ärmsten unter ihnen werden über den Heiligen Israels sich freuen. Und dann ist es mit den Tyrannen zu Ende und der Spötter ist verschwunden. Ausgerottet sind alle, die auf Bosheit auswachen und auch alle, die bei einer Gerichtssache Menschen verleugneten oder dem Richter den Tor beschwingen legten und um nichtige Dinge den Gerechten aus seinem Recht verdrängten. So spricht der Herr zum Hause Jakobs. Er, der Abraham erlöste, Jakob soll nicht mehr zu Schanden werden und sein Gesicht soll nicht mehr erbleichen. Wenn seine Kinder sehen, was ich durch meine Hände getan habe, dann werden sie meinen Namen heilig halten und werden den Heiligen Jakobs und den Gott Israels aufs Neue verehren und fürchten. Die Irrenden werden wieder zur Einsicht kommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen. Soweit Gottes Wort. Es möge uns reichlich segnen. Dann wollen wir darauf antworten mit dem Credo unseres Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten. Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Dazu Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Im März dieses Jahres bin ich in Jerusalem den Marathon gelaufen. Da war Ausdauer gefragt. Lasst jetzt uns laufen mit Ausdauer und dabei Aufsehen auf Jesus. Da ist von dieser Ausdauer die Rede. Aber jetzt keine Bedenken, ich werde Sie nicht überreden, auch zu laufen, körperlich oder einen Marathon. Aber zu einem Bibelmarathon, da möchte ich Sie einladen. Dazu später. Hören wir aus Epheser 6 die Gegenstände der geistlichen Ausrüstung dafür, wenn wir mit Jesus im Glauben laufen. Da steht, umgürtet mit Wahrheit, beschuht an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber tragt den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Nun, fürs Laufen oder für den Laufsport, da braucht es Ausrüstung, entsprechende Kleidung. Man kann nicht einfach in Alltagskleidung loslaufen, man muss sich umziehen und alles muss geeignet sein. Es beginnt mit den Schuhen, beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens, heißt es da. Und wenn ich einen Marathon laufe, dann bereite ich mich darauf 16 Wochen lang vor. Und die Schuhe, die sind das Wichtigste. Mit ihnen berühre ich nicht nur den Boden, sondern nur mit geeigneten Laufschuhen kann ich überhaupt so weit laufen. Und nur nebenbei, im Lauf des Jahres brauche ich 5 Paar Schuhe, denn die halten zwar so lange, aber sie geben nicht das her, was ich soll. Das am Rande. Was nun den Lauf des Glaubens betrifft, so laufen wir auf dem Boden der Bibel, auf dem Fundament der Apostel. Und da stehen wir nicht nur einfach rum, sondern wir laufen auf diesem Weg. Und das bedeutet Bibel lesen, immer wieder, mit Ausdauer. In Israel erzählte unser Reiseleiter, also wir waren mit einer Sportgruppe unterwegs, es waren nur ganz wenige Christen dabei, alle anderen hatten nichts damit zu tun, aber das gehört in Israel dazu, dass ein Reiseführer aus dem Land dabei ist und er erzählte uns die verschiedensten biblischen Geschichten. Und das spielt keine Rolle, ob das jetzt eine christliche Gruppe ist oder eine weltliche. Er tut es, das gehört so dazu. Und erzählte biblische Geschichten aus Alten, Neuen Testament, je nachdem, wo wir waren. Und das war für alle sehr interessant. Im gegenseitigen Austausch konnte ich diese Geschichten weiter erzählen oder zusätzlich aufzeigen. Und das hat alle staunen lassen. Was doch für tolle, besondere Ereignisse da berichtet sind in der Bibel. Die sollte man alle kennenlernen. Und wenn ich sie aufzählen müsste, würde ich den Vormittag über dazu brauchen, nur die Überschriften aufzuzählen von den großartigen Geschehnissen, die in der Bibel berichtet sind. Ist ja auch ein umfangreiches Buch. Besorgen wir uns noch aus Anlass des Reformationsjubiläums, das ja noch auf sein Ziel zugeht, die neue Lutherbibel zum Beispiel. Und lesen wir sie wie einen langen Roman von vorn an durch. Links anfangen und hinten aufhören. Man nimmt keinen Roman, kein Buch zusammen, blättert irgendwo drin rum und liest dort. Das macht man mit keiner Geschichte, mit keinem Roman. Das sollten wir auch mit der Bibel einmal tun. Aufblättern, links geht's los und durchlesen, bis man rechts am Ende ist. Und es muss nicht mal eine Lutherbibel sein. Eine neue Bibelübersetzung ist oft noch verständlicher. Martin Luther hat ja für seine Zeit die Bibel übersetzt. Und wer heute eine neue Bibelübersetzung erwirbt und liest, der tut genau das, was Luther wollte. Er versteht die Bibel besser, sein Glaube wird größer und wächst. Die Bibel in diesem Jahr einmal wirklich am Stück durchzulesen, das ist mir ein Anliegen in diesem Jahr. Und auch in unserer Memminger Frauenbibelstunde, die ich vertretungsweise regelmäßig halte, da ist mir das auch ein Anliegen, doch mal die Bibel nicht nur zu hören. Im Gottesdienst hört man einen Predigtext, einen kleinen Ausschnitt, Woche für Woche wechselt das. Wenn man in einer Bibelstunde ist, wechselt es auch. Wenn man in eine Gemeinschaftsstunde geht, dann hört man noch andere Texte. Aber das am Ganzen, das begegnet uns da nicht so sehr. Und so weise ich da auch immer darauf hin, lasst uns doch einen Bibellesemarathon anfangen. Und jetzt nach Monaten hat mir dann eine Frau erzählt, dass sie das angefangen hätte. Und sagt, ich bin jetzt schon bei Jesaja. Das ist ein flotter Lauf. Wie sind sie denn durch die zweite und dritte Buch Mose durchgekommen und alle nacheinander? Das war doch alles interessant, weil mit Stoffen geht man um. Ich habe mir gedacht, wenn ich jemandem erkläre, liest die Bibel, dann könnte sowas überlesen. Muss nicht sein. Aber sie hat echt gestaunt darüber, was man da entdeckt, wenn man einem die Bibel nicht nur in der Bibel lese, mit den Abschnitten, sondern als Buch am Stück liest. Wir werden durch das Bibellesen festen Boden unter unseren Glauben bekommen. Wir werden Fortschritte machen. Es wird besser gehen und wir werden uns im wahrsten Sinn des Wortes wohler fühlen. Genau wie einer, der regelmäßig läuft, sich gesünder erlebt und es auch ist. Das Zweite, seid umgürtet mit Wahrheit. So Marathonläufer, auch Triathleten, die tragen und benutzen einen Brustgurt. Den gibt es inzwischen auch unsichtbar. Und den Unsichtbaren trage ich auch, weil es die Uhr ja dann anzeigt. Da wird das Herz beobachtet, der Herzschlag. Und das, was da wirklich da ist, das ist wichtiger als das, wie man sich fühlt. Man fühlt sich als Läufer, der oft mal gut, und wenn dann so ein Wettbewerb ist, besonders, aber das muss ja nicht passen. Deshalb dieser Gürtel, der das kontrolliert. Es soll, das Herz soll so schlagen, dass es gesund bleibt und weiterhin optimal arbeiten und schlagen kann. Und für den Lauf des Glaubens heißt das, ohne dass das Herz bei der Sache des Glaubens ist, bleibt unklar, was da mit dem Glauben rauskommt. Denn Glauben ist an sich schon gut, etwas Gutes. Wenn man glaubt, etwas zu erreichen, das kann sogar etwas werden. Aber was soll es denn bringen, wenn man zum Beispiel an sich selber glauben soll? An die Fähigkeiten, dass man es schafft, an Gesundheit. Esoterik kommt vielleicht heraus dabei. Aber das ist nur Glaube. Es kommt darauf an, an Jesus zu glauben. Und dazu muss unser Herz mit ihm verbunden sein. Und auf diese Verbindung ist zu achten. Diese Verbindung bedeutet, ich will an Jesus glauben. Da ist der Schild des Glaubens. Vor allen Dingen aber tragt den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Das ist so bei uns die Sportjacke oder das Sportshirt. Jetzt braucht man wieder Jacken, wo es kühler ist. Die sind geschlossen bis hier oben hin. Im Sommer empfiehlt sich sogar ein Schalring. Das schützt vor dem Wind, der darauf einen einstürmt. Kalte Luft dringt nicht ein, vor Erkältungen schützt. Aber es ist auch so, der Hals und der Bauch ist geschützt vor dem Eindringen von Zecken, Feinde des Körpers, der Gesundheit, des Laufens. Für den Lauf des Glaubens, da heißt es, die feurigen Pfeile des Bösen abwehren. Solche Pfeile sind der Gegenwind des Glaubens. Der Glaube an Jesus soll nicht durchkommen und in unserem Leben weiter vorankommen. Dagegen hilft der Umgang mit der Bibel. Allein die Schrift, allein der Glaube, die Gnade, allein Jesus. Einmal die Bibel wie einen Roman an einem Stück durchlesen über Tage und Wochen. Zu so einem Bibelmarathon möchte ich ermutigen. Es lohnt Ihnen anzufangen und mit Ausdauer durchzuhalten. Das wird viele Fragen lösen, die gegen den Glauben an Gott, Jesus Christus, vorhanden sein mögen und die auch auf uns einstürmen. Aus dem Wort Gottes kommt die Klärung und die Hilfe. Und es ist ja nicht einfach so, wir haben ja ein besonderes Jubiläumsjahr und da sollten wir dieses Jahr noch anfangen. Und dann ist Ihr Bibelmarathon in einem Jahr vorüber. Wenn Sie jeden Tag 10 Minuten lesen, dann sind Sie im Juli nächstes Jahr bald am Ende. In Jerusalem, wir waren ungefähr 15.000 bis 20.000 Läufer. Da sind nicht alle den Marathon gelaufen, auch Halbmarathon und 10 Kilometer. aber es hat uns gut beschäftigt. Nun, ein Bibelmarathon zu laufen, heißt, die Bibel durchzulesen. Man kann aber, es gibt viele, also wir Marathonläufer sind bei diesen Veranstaltungen vielleicht immer 2.000, höchstens 3.000, meistens nur die Hälfte davon. Unendlich viele machen einen Halbmarathon und noch einige den kleinen 10 Kilometer. Einen 10 Kilometer Lauf in der Bibel zu machen, wäre die Offenbarung einmal durchzulesen am Stück. Und zwar so, dass man nicht hängen bleibt, wo das kommt, was wir in der Zeitung jeden Tag hören, in den Nachrichten. Die Katastrophen, die Unruhen und alle und die erschreckenden Dinge, die da geschehen, sondern was danach geschieht. Nämlich, wo das Licht dann aufbricht und wo es darum geht, dass unser Herr wiederkommt. Und das Entdecken in der Offenbarung vom Anfang bis zum Ende, das ist etwas Besonderes. Und dann leuchtet das letzte Kapitel der Bibel in einer Weise, wie es gar nicht größer sein kann. Das wäre so ein 10 Kilometer Lauf durch die Bibel. Ein Halbmarathon, da habe ich hier die Jesus-Bibel. Das ist so eine neuere Übersetzung. Und da ist es besonders dran, dass alle Stellen im Neuen Testament, wo Jesus redet, rot gedruckt sind. Und ich habe mir gedacht, da fehlt doch im Alten Testament was. Und das wäre jetzt der Halbmarathon. Ich habe angefangen, ich bin noch mittendrin, aber es geht auch aufs Ende. Da unterstreiche ich mit rot alle Worte, die Gott spricht. Und das ist schon erstaunlich, wie viel Gott im Alten Testament redet, wo dabei steht, der Herr sprach. Und das kommt. Und er redet nicht nur einen Satz, sondern oft über Kapitel hin. Und das mal so durchzulesen und zu markieren, das ist ein Bibel-Halbmarathon. Und Sie müssen keine Angst haben, dass Sie den Marathon durch die Bibel, dass man sich damit übernimmt, die Bibel als Buch durchzulesen, das ist ein Gewinn, der den Glauben prägt, stärkt und aufrichtet. Das nächste, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. So ein Schwert, das trägt man ja in der Hand. Und wir Läufer, wir tragen das in Form einer Laufuhr. Und da zeigt uns in der Hand jeweils das aktuelle Tempo, die Herzfrequenz und Leistung und später dann auch die Strecke und auch wie es einem dabei ging. Ob das Herz mitgemacht hat, ob es eine Überforderung war oder ob alles gleichmäßig dahin lief. Aber da ist eins wichtig, da muss man regelmäßig drauf schauen, während des Laufens, auch hinterher, auch vorher. Das Schwert des Glaubens ist das Wort Gottes in der Bibel. Und ohne Schwert zur Abwehr von Fehlern macht der Lauf des Glaubens keine Freude, sondern es bereitet mehr Mühe, als einem gut tut. Wenn das Wort Gottes keinen Raum in unserem Glauben hat, in unserem Leben, in unserem Herzen, dann macht der Glaube wenig Freude. Und irgendwo wird die Mühe immer mehr. Das Wort Gottes in der Bibel dient zur Abwehr von Angriffen gegen den Glauben an Jesus. Das fängt an, dass man zu schnell unterwegs sein kann, das gibt es, bis hin, dass gar nichts mehr vorangeht. Und deshalb gehört die Regelmäßigkeit eines Gottesdienstbesuches dazu. Es muss nicht immer der gleiche, zur gleichen Zeit und am gleichen Ort sein. Beim Laufen sind das die regelmäßigen Trink-, Wasser- und Versorgungsstationen alle Kilometer. Stellen Sie sich vor, man läuft über 40 Kilometer und sagt nach 5 Kilometern, das brauche ich jetzt noch nicht, ich bin ja so toll drauf. Vielleicht geht es noch bis 10 Kilometer gut, aber wenn man dann sagt, ja, jetzt schon einmal, also das ist ja Qual. Deshalb der Glaube und das Leben im Glauben an Jesus, wenn es das Wort nicht hat, auch da, wo uns das Wort begegnet, das macht uns keine Freude. Wenn sich unser Leben im Glauben nicht mehr an der Schrift, dem Wort Gottes in der Bibel orientiert, wohin soll das führen? Wir brauchen den Glauben aus dem Wort Gottes, nicht nur aus der Erinnerung oder dass wir jemanden wissen, der weiß, was in der Bibel steht, sondern das brauchen wir selber, dass wir es entdecken. Und diese Entdeckungen, die sind es, die uns im Glauben aufrichten, stärken, trösten, tragen. Und nehmt den Helm des Heils. Nun, ein Helm, der wird auf dem Kopf getragen. Das ist bei uns beim langen Lauf ein Stirnband oder manche haben es auch zugebunden. Das schützt das Gesichtsfeld, hält den Augen die Sicht frei und zeigt, dass die Strecke gar nicht so schwer ist. Aber eins ist trotzdem, den Weg und die Strecke, die sehe ich immer noch selber. Und da kommt es dann manchmal zu Täuschungen. Vor allem, weil man meint, das kann ich doch, das kenne ich doch. Vor einer Woche bin ich in Nürnberg zur Vorbereitung auf den nächsten größeren Lauf, einen Halbmarathon gelaufen. Und da wusste ich von der Streckenaufbau her, das sind 90 Meter Höhenunterschied zu überwinden. Geht man auf und dann nochmal. 90 Meter, das ist schon was. Bei uns im Memminger Berg sind nur 30, wenn man da rumläuft. Ja, ich habe mich immer gespannt, wann die Steigungen kommen. Und da ging es los und es kam keine Steigung. Das ging ganz lang hin, kann man verfolgen, nach 10 Kilometern, wo ist da die Steigung gewesen? Und dann kam ein Abstieg, der ging relativ heftig nach unten. Dachte, also wenn das jetzt so runter geht, muss es ja wieder anders nach hoch gehen. Da kam dann schon was, aber es war ganz normal. Und dann waren 12 Kilometer vorbei. Und dann kam eine lange Strecke und die ging immer leicht abwärts. Und es hielt bis zum Ziel an. Aber wir waren fertig. Ich gehörte zu denen, die schwer arbeiten mussten. Es war mal gut, wenn man nicht nur locker dahinläuft, sondern mal sowas mitmacht. Und dann war es klar. Mein Körper, das was ich sah, hat mir die Steigung der ersten 10 Kilometer flach gemacht. Da sieht man etwas, wo der Körper halt mitmacht. Man kann ja laufen, man hat es als Hobby. Und so weiter, und dann sieht man, das ist flach, war aber nicht flach. Deshalb, die Ausrüstung des Glaubens, die tragen immer noch wir selber. Und da kann es durchaus sein, dass es auch einmal zur Verwechslung kommt, wo sich zeigt, hier hat man sich verrannt. Der Kopf nutzt das Schwert in der Hand. Jeden Kilometer zeigt die Uhr zum Beispiel, wie lange das zuletzt gedauert hat. Und wenn es dem entspricht, was man weiß, so viel soll die Zeit vorbei sein, dann weiter so. Oder aber auch abbremsen, langsamer werden. Und das ist dann gar nicht so einfach, vom zügigen Laufen auf langsamer umstellen. Aber kopflos glauben, einfach nur glauben, ohne Bindung an Jesus, den Sohn Gottes, das geht nicht lang. Das geht schon, aber nicht lange. Freude kommt nicht mehr auf und was da ist, nützt ab und wird trostlos. Was will denn unser Haupt des Glaubens, Jesus, der Sohn Gottes, von uns? Dass wir mit Ausdauer unterwegs sind, glaubenslosen Menschen Jesus zu zeigen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Beim Marathon in Jerusalem, da wusste ich um mein Alter, ich gehe auf den 70. Jahr und von allem, was ich so halt laufe, auch welche Zeit möglich ist, aber wir wussten nur, die Strecke in Jerusalem ist unwahrscheinlich anspruchsvoll, hat 600 bis 700 Meter Höhenmeter zu überwinden. Ja, das wussten wir. Und als wir nach Jerusalem hineinfuhren, da haben wir gesagt, hier gibt es ja überhaupt keine ebenen Strecken, lauter Hügel, alles nur Hügel, was wir da so sahen. Ja, und da hat man überlegt, wie wird das werden? Also kann man diese Steigungen alle durchhalten, ohne dass man ans Rand seine Kräfte kommt? Aber da gibt es was Besonderes für diese Marathonläufe. Da gibt es Zeitläufe. Die laufen und sie haben eine Markierung, da steht drauf, in 4 Stunden 45 sind wir im Ziel. Also ich spreche jetzt meiner Zeit. Also wo Jünger sind und Lauben, die machen das bei 3 Stunden 30 hin, aber das sind halt die Jungen. Ja, da weiß man also, der läuft diese Zeit. Und da wusste ich, das kann ich mir leisten, wenn der gut läuft, an dem halte ich mich. Und dann war es wirklich so, dieser Vorläufer oder diese Zeitläufer, der war richtig exakt und genau. Und dann kamen 2 Entdeckungen. Die Anstiege machen gar nichts aus. Aber wenn man runterläuft, läuft er langsamer. Und das ist Erholung. Dann erholt man sich bis zum nächsten. Und das Ganze funktioniert bis Kilometer 30 und drüber. Wenn man also nicht passt, jetzt muss ein bisschen aufpassen, weil nicht zu langsam werde. Aber es war ganz toll. Und so ist, weil diese Zeitläufer richtig gut war, ist dieser Marathon ganz der beste geworden, den ich bisher gelaufen bin, obwohl wir alle meinten, in Jerusalem kann man seine bisherigen Zeiten nicht wiederholen. Aber es ist fast uns allen irgendwie gelungen. Bei Kilometer 41 kam der steilste Hügel, sogar der Zeitläufer hörte auf und ging mit langen Schritten. Danach kommt er wieder laufen, ich nicht mehr, auch viele andere nicht mehr. Aber jetzt war das Ziel ja nur noch 800 Meter weg und es lohnte nicht mehr aufzugeben. Der Zeitlaufende hatte seine Aufgabe beendet und ohne ihn wären wir zu dieser Zeit nie ins Ziel gekommen. Der Glaube braucht einen, der ihm vorangeht. Welchen Vorläufer hat Ihr Lebensmarathon? Sind Sie allein unterwegs mit den eigenen Vorstellungen oder vermuteten und befürchteten Ahnungen, ohne Hoffnung, ob und wie es ausgeht? Denn das Leben könnte man schon mit einem Marathon vergleichen. Aber ein Marathon ist nur ein Marathon, wenn er ein Ziel hat. Stellen Sie sich vor, ein Marathon laufen ohne Ziel, immer nur laufen, laufen. Gibt die Ultraläufe. Unser Leben ist nur dann wie ein Marathon, wenn es ein Ziel hat und wir um dieses Ziel wissen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne ihn den Weg des Glaubens gehen, das zerreißt, müht und findet schon gar nicht das Ziel, das sich lohnt zu erreichen. Das Ziel ist das wahre, einzig ewige Leben. Mit Ausdauer laufen und Wettkampf und dabei Menschen vor dem Nichtglauben retten, das geschieht durch die Geschichten der Bibel, durch das Wort Gottes. Die Geschichten. Wir waren in Israel nahe am Jordan. Wir haben die Stelle besucht, an der Jesus getauft worden ist und wo es wohl auch heißt, dass dort Israel, als sie vom Osten kamen, den Jordan überquert haben und dann auf Jericho zugingen. Wir waren vom Toten Meer her unterwegs. Und was die Landschaft betraf, hatte unsere Reise leider erzählt, was das für Gegend sind, wie das mit Abraham und Lot war. Das Lot dorthin ging, wo heute immer noch Wüste ist, und Abraham dort bleiben musste, wo wir dann herkamen ein Stück. Und er hat es so erzählt aus der biblischen Geschichte, die wir so kennen und erleben. Mein Sitznachbar im Bus hat am nächsten Tag im Gespräch gefragt, mit Jerusalem, was bedeutet Jerusalem und woher kommt das? Der Name. Und da habe ich dann die Geschichten von Abraham und Lot angeknüpft und weiter erzählt. Als Abraham zurückblieb, war er doch ganz schön angefressen. Der Junge geht dorthin und ich muss hier bleiben. In dieser steinigen, bergigen Gegend. Aber bald darauf kam dann die Nachricht, dass die Gegend dort unten, die so grün war, ausgeraubt worden ist und die Bevölkerung und all ihr Habe verschleppt und fortgetrieben worden. Sofort hat sich Abraham mit Leuten auf den Weg gemacht und es ist ihm gelungen, bei Nacht in weiter Entfernung diese Leute zu befreien. Er kam mit ihnen zurück und ließ ihre Habe dort. und kommt da zurück und wird dann begrüßt von einem Priester. Dieser Priester Melchisedek. Und dieser Priester Melchisedek, der wohnte in Salem, Jerusalem, der Ort, wo heute Jerusalem ist. Und dieser Priester hat ihn begrüßt mit Zeichen von Brot und Wein. Auch wir haben es schon mal gelesen in der Bibel. Begrüßung normalerweise ist Brot und Salz. Aber der begrüßt aus heiterem Himmel den Abraham nach seiner Rückkehr mit Brot und Wein. Und da habe ich gesagt, das ist das, was mich so erfüllt an diesen Geschichten, weil ich dann mitten im Alten Testament das erkenne, was es im Evangelium bei Jesus gibt, der das Abendmahl uns eingesetzt hat. Dann später, als Israel das Land einnahm und einnehmen sollte, dann kam da eine verkleidete Volksgruppe. Das sah man denen nicht an, die waren zerrissen und hatten ihre Sachen, die sie brauchten, waren fast verbraucht, die Wasserschläuche kaputt und sie sahen elend aus, weil sie weite Strecke hinter sich hatten. Und die sagten, wir wissen, der Herr ist mit euch. Er wird euch dieses Land geben, euch steht es zu. Aber wir möchten mit euch Frieden schließen. Und deshalb haben wir uns den weiten Weg auf uns genommen und sind von zu euch gekommen. Und da haben die Israeliten mit ihnen einen Friedensvertrag geschlossen. Wir werden euch nicht angreifen und euch in Ruhe lassen. Kurze Zeit später stellt sich heraus, die haben keinen weiten Weg hinter sich, die sind hier zu Hause, die haben sich verkleidet, umgestellt. Und das waren die Jebusiter. Und die wohnten in der Gegend von Jerusalem. Und da war nun keine Möglichkeit mehr, diese Gegend einzunehmen. Das führte bis dahin, dass König David, der zweite König Israels, erst in Hebron seine Residenz aufbauen konnte, weil Jerusalem nicht frei war. Bis dann kurz darauf die Unruhen und das Unsichere so arg wurde, dass man dann doch Jerusalem annektiert und eingenommen hat. Und dann konnte König David seine Residenz nach Jerusalem verlegen. Und die Geschichte des Neuen Testaments, dass Jesus dort gekreuzigt wurde, auferstanden ist, die kennen wir. Deshalb ist Jerusalem so etwas Besonderes. Und nach diesem Erzählen stelle ich fest, die Leute im Bus vor und dahinter und in den Nebenreihen, die hatten zugehört. Und es gab ein Staunen über diese Geschichten. Und das sind ja jetzt nicht nur die einzigen Geschichten in der Bibel. Deshalb lesen wir wieder die Bibel. Regelmäßig, ausdauernd. Und erzählen wir diese Geschichten in unseren Begegnungen. In der Familie, bei Nachbarn, draußen. Damit nehmen wir teil am Wettlauf um Menschen, das Ziel des Lebenslaufes zu erreichen und es ihnen zu zeigen. Denn wer den Blick von Jesus sieht, der findet Glauben. Glauben aus der Schrift, dem Wort Gottes, der Bibel. Ein lohnenswerter Bibelmarker. Und deshalb möchte ich einfach dazu ermutigen, in diesem Jahr der Reformation nicht nur ein 10 Kilometer Bibelstrecke, auch nicht nur ein Halbmarathon, sondern beginnen Sie einen Bibelmarathon. Und ich sage Ihnen, Sie werden nicht aufgeben. Sie werden durchfinden. Denn was das Wort Gottes uns an Kraft und Zuversicht gibt, das trägt uns durchs Leben. Lasst uns laufen mit Ausdauer in den Glaubenskampf, der uns verordnet ist. Und dazu aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollende des Glaubens. Amen.
Amen. Amen.
Liebste manchmal auch, ich schlafe kein Marathon, aber ich gehe in die Berge, auf Gipfel. Und ich habe auch immer ein Ziel.
Genau.
Und wenn ich unterwegs dann manchmal schlapp zu werden drohe, dann habe ich das Ziel vor Augen. Und dann denke ich, es ist wichtig, wahrzunehmen. Und vielleicht auch, wenn nur so schnell unterwegs zu sein, dass ich die Energie nicht schneller verbrauche, als wenn sie nachwächst. Das ist auch wichtig, durch den Haushalten. Und wenn jemand den Marathon, den Bibelmarathon beginnen will, dann denke ich, man muss jetzt nicht sagen, an Weihnachten bin ich durch, sondern es reicht aber bis Frühjahr. Einfach in dem Tempo lesen, wie man es verkraften kann, sodass es unterwegs auch Freude macht. Ja, aber es hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Als ich am Morgen hierher kam, da schien mir die Abkündigung so kurz zu sein. Ist einiges hinzugekommen. Warum ich dann, weil sie die nicht habe, versucht sie interessant darzustellen. Die Einnahmen der vergangenen Woche, die betrugen einen der 54,90 € per Seele, die Geber- und Lieferbahnverwendung der Gaben. Das, was sie heute die Kollektenkassen einladen, ist für die eigene Gemeinde. Und die Missionsgaben im September sind für den Evangeliumsdienst in Israel. Dann darf ich herzlich einladen. Am nächsten Sonntag ist dann wieder die Rucksack um 9.30 Uhr mit der Band Unsinking Boat und es kommt Hector Gilland. Und am Freitag um 20 Uhr ist der GLS-Gottesdienst in Rucksack und da gibt es so ein Flyer. Da steht Rendezvous drauf, es sind genug zum Mitnehmen oder für andere zum Einladen. Es steht hier auf meinem Abkündigungszettel. Hattet ihr schon mal einen Brieffreund oder eine Brieffreundin gehabt?
Ja.
Oder moderner eine Chat-Bekanntschaft? Sich so hin und her zu schreiben ist ja ganz nett. Richtig aufregend ist es aber, wenn man sich dann zum ersten Mal begegnet. Wer ist denn der andere real? Wie komme ich an? Und wenn wir uns noch nie gesehen haben, woran erkenne ich ihn denn überhaupt? So ein Treffen ist spannend und schön. Wir laden euch beim nächsten GPS auch zu einem Rendezvous ein, zu einem Rendezvous mit Gott. Weil an unserer Kirche noch gearbeitet wird, treffen wir uns wieder im Gemeindehaus. Und natürlich gibt es wieder viel Musik mit Unsinking Boat. GPS, wir sehen uns. So, weit dazu. Ja, hat sich herumgesprochen, der Vater ist im Urlaub, noch bis einschließlich 10. September. Man wird von Pfarrer Vogel aus Gottelbeuren vertreten. Wenn Sie eine Telefonnummer brauchen, nehmen Sie sich so ein Ankündigungszettel mit, da steht das drauf. Ja, dann wird immer noch jemand oder mehrere gesucht, die dieses Jahr die Gaben für den Erntedanksonntag dekoriert, nicht in der Kirche, im Gemeindehaus aufbaut. Wer gerne möchte, auch dafür gibt es eine Telefonnummer sogar zwei, sehe ich. Also es lohnt sich in doppelter Hinsicht, den Ankündigungszettel mitzunehmen. Dann darf ich Hinweise auf den Alpha-Kurs, der demnächst beginnt. Nehmen Sie sich einfach Zettel mit, liegen am Tisch. Dann darf ich Sie einladen zum Herbstfest des Bürgervereins Buxach-Hart, der Sie herzlich einlädt am 17. September ab 11.30 Uhr, also nach Gottesdienst, in und um das Bürgerhaus Alte Schule. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, also die Frau Küche bleibt kalt. Es wird von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr ein reichhaltiger Mittagstisch angeboten mit Gerichten aus der hiesigen Region. Und am Nachmittag gibt es für Sie am 13 Uhr einen Kaffee und eine große Ausfahrt. Ausgemachten Torten, Kuchen, auch dafür sind zu wenig. So, dann unsere Kirchenleitung schreiben. Zum Thema Kirchenstandssitzung. Neues von der Kirchenrenovierung. Wie ihr den neuen Gemeindebrief entnehmen könnt, nehmen die Bauarbeiten der langsamen Fahrt auf. Momentan arbeiten die Vermieter der Firma Hummel an den letzten Bereichen im Langhaus und Chorraum. Die Firma Habesch Stück restauriert mit drei Zivilarbeitern das Gestühl bei Georg Gutter im ehemaligen Stall. Hallo, Herr Gutter, Sie sind doch da hier. Ist das Ihr Stall? Ja, okay, schön, dass das möglich ist bei Ihnen. Herr Haberstock lädt Interessierte herzlich ein, vorbeizuschauen. Dort könnt ihr sehen, wie an den Bänken gearbeitet wird. Wenn jemand was mitnehmen möchte, dorthin Kuchen oder Butter bräsen, dann freuen die Leute sich. Kaffee haben sie selbst. Ja, und der Chef der Firma Fries Elektrik, Herr Seefelder, liegt im Krankenhaus und ist außerimpflicht. Er kann unsere Unterstützung im Gebet brauchen. Wir sind da alle mit dem Plan im Gespräch, wie wir da ohne den Chef weiterkommen. Ja, das, was Sie noch aufgeht, habe ich Ihnen schon gesagt. Jetzt frage ich Sie, ist noch etwas bekannt zu geben?
Ich würde noch gern was sagen. Ja, sag du. Gut.
Ja, ganz kurz geht es vielleicht nicht. Ich versuche es. Ich bin letztens in Bern gewesen und in eine missliche Lage gekommen. Ich war, wenn das Wetter schlecht wird, 12 Stunden unterwegs, habe 2 Tagestouren zusammengelegt und kam um 8 Uhr an meinem Auto, kurz vor 8. Habe dann etwas umgezogen und ein paar Tabletten noch genommen, die fertig waren. Und dann wollte ich mit meiner Frau noch Kontakt aufnehmen und ich rufe sie an. Und sie sagt mir, das Wetter wird ganz schlecht und kommt auch heim, mir geht es auch nicht gut. Dann sage ich, ja, okay, ich fahre und mache die Beifahrertür zu. Und es macht klack. Und das Auto war abgesperrt und mein Schlüssel war drin. Und bis um 8 Uhr abends, das war in Bellum, in einem Tal in Südtirol, 3 oder 4 Höfe verstreut ringsum, allein am Parkplatz. Und dann stehst du relativ dumm da. Nur das Hemd an, Geldbeutel und Ausweis hätte ich gehabt und das alte Handy. Ja, was tun? Ich habe mich vorher überall geärgert, der mit seinem Geländemotorrad einen oberen Weg rumgeknallt ist, aber derjenige kam dann runter und die konnten anhalten und habe gebeten, ob er nicht jemanden im Bossensatz auf dem Störzing wüsste, der vielleicht da helfen könnte. Er hat überlegt und nichts gewusst, aber er hat gesagt, er hat einen Kumpel, der relativ geschickt ist. Fahrt mit seinem Geländemotorrad weg, dann kam der zweite mit dem Geländemotorrad. Und dann standen wir halt wieder da und sagten, wir brauchen ein paar Kleine, wir müssen schauen, dass wir die Türen spalt aufbringen. Fahre ich aber noch weg, dann kam der dritte noch mit, der hat eine Holzkeile. Die haben wir dann in den Steinkuchen reingeklopft, aber ja gut, wir brauchten einen Draht. Dann ist wieder einer weggefahren und der brachte eine Rolle mit Draht und sauerhaften Stahldraht. Der hat sich dann noch beim Biegen leider den Profil durchgehackt. Und wir haben versucht, an der Fahrertür runter diesen Verschluss zu öffnen. Das ist dann zwar zum Klappen gegangen, aber nach 9 Jahren wusste ich nicht mehr, dass man den zweimal innerhalb 2 Sekunden betätigen müsste. Auf jeden Fall haben wir dann aufgegeben. Die haben dann, waren ja 3 dann rum. Und dann ist wieder einer weggefahren und dann kam Feuerwehr. Das waren 2 Kerle in einem Privatauto. Aber die haben einen Holzfeuerkeil gehabt. Und den haben wir auf der Gegenseite dann den Türdeck angesetzt, mit Wald und mit Stein draufklopft, bis der Spalt etwas größer war. Und dann hat der Feuerwehrler durch von der Beifahrerseite aus diese kleine Öse erwischen müssen. Der Draht, der ja nicht gerade war, den man ja gebogen hatte, der hat natürlich gefedert und gewippt und gefedert und gewippt. Und er hat es erwischt und hat ihn langsam rausgezogen und ich hatte den Schlüssel. Also früher hätte ich vor Wut wahrscheinlich auf das Auto eingeschlagen oder sonst was. Ich kenne mich, ich war jetzt auch nicht gestartet. Ich konnte nichts weiter tun. Die drei haben gearbeitet, die haben oben ihr Handys aufs Glasdach gelegt, dass man überhaupt ein bisschen sehen hat, wo die Öse war. Und ich konnte nichts machen. beten. Glücklicherweise, ich konnte beten. Und es hat geklappt. Und es fällt einem dann schon ein Riesenstein vom Herzen. Ich habe mich dann bedankt, ich habe nur ein paar Euro in Hand gedrückt. War eine nette Kerle, dann muss ich sagen, aber jetzt sie vorher geklappert hat. Aber ja, ich konnte heimfahren und war am halb eins dann daheim. Es war also eine besondere Tour und ich konnte wirklich danken, als ich einen Gott bin.
Ja, schön. Und ich muss dazu sagen, ich habe nur noch gebetet.
Ja, ich konnte meine Frau ja gerade.
Nur noch gebetet. Und ich war auch ziemlich früh aufgestanden und ich hatte Besuch von zwei Bekannten, die nicht glauben. Und ich konnte ihnen das, diesen Frauen das Evangelium sagen. Und dann habe ich wieder gebetet, die ganze Nacht habe ich nur gebetet. Und pünktlich, ich war ja noch also ziemlich fertig, ich hatte denn eine Stunde geschlafen, ich stehe auf und halb eins, genau um halb eins in der Nacht war mein Peter da. Und ihr müsst ja glauben, auch wissen, ich habe ja keine Kinder. Ich habe ja nur meinen Bergführer Peter, ja, niemand anders. Und das war eine Gebetserhöhung. Und zu, da möchte ich noch sagen, zu der Predigt heute, sind ganz, ganz wichtig die vier großen Gs. Das ist Gottes Wort, das ist das Gebet, das ist der Glaube. Und die Gemeinschaft mit euch allen. Wunderbar die Predigt von Herrn König und wie Gott uns das alles wieder offenbart. Das ist ein Segen, dass wir das hier haben können. Hier bei uns, wenn ihr gesehen habt gestern, was in den Nachrichten war. Ich glaube, wenn wir nicht zufrieden werden, werden wir das Reich Gottes nicht erben. Wir werden es nicht erben.
Ja, das waren jetzt zwei weitere besonderer Art. Da bleibt für jeden etwas hängen, aber wir freuen uns, dass wirklich Gott Gnade geschenkt hat und das so gut ausgegangen ist. Und ihr bewahrt bleibt dran, weiter leben auch. Ja. Ja, okay, noch ein Beitrag? Dann waren das die Ankündigungen. Die heilige Geburt segne diese Gemeinde und alle ihre Mitglieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen. Herr König, das ist Ihre. Was sind meine Fragen?
Was du wieder gut machst. Zu dir rufen wir. Du kannst uns die Zunge lösen, dass wir die Wahrheit sagen, Worte finden, die Hoffnung wecken, freimütig unseren Glauben bekennen und ein Lob singen in der Gemeinde. Du kannst unsere Hände stärken, dass wir tätig bleiben in deinem Dienst, ohne Seufzen unserer Arbeit nachgehen, ungeliebten Liebe erweisen und unser Leben mit anderen teilen. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Für uns und andere bitten wir dich. Heile du uns, Herr, so werden wir heil. Hilf uns, so bist du uns geholfen, heute und in Ewigkeit. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Geht hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Amen.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen. Amen.